Ja, irgendwann ist das Leben mal vollbracht. Und die Frage ist, wie kommt man da gut hin, dass Jesus der Mittelpunkt bleibt in unserem Leben? Ist an, oder, bei mir? Ja, funktioniert also. Wie kommt man da an? Weil viele Dinge oder vieles oder jemand hat ein großes Interesse, dass Jesus nicht immer der Mittelpunkt in unserem Leben einfach ist, gell? Wie wir es gesungen haben in dem Lied. Und deswegen ist es so, dass Jesus die Punkte immer wieder benennt. Die wichtigen, die großen Punkte, die dazu neigen, dass sie uns voll in Beschlag nehmen. Und eins davon ist einfach das Thema Geld. Und ganz eigenes Phänomen in Deutschland, wir reden da zu wenig drüber. Also ich lese das immer wieder in der Zeitung, in verschiedenen Artikeln. Leute, ihr müsst normaler mehr übers Geld reden. Und dachte, naja, was, wenn Jesus oder wenn es in der Bibel schon so auftaucht, dann machen wir es doch heute einfach mal wieder. Deswegen, Leute, lasst uns heute mal wieder übers Geld reden, weil es so viel mit uns macht. Also als Kinder kriegt man ein bisschen Taschengeld, fängt man ziemlich klein an meistens. Da hast du dich dann noch nicht so viel mit beschäftigt. Gibt es halt ein, zwei Eis oder irgendwas und dann ist es wieder weg. Und dann ist das Leben groß, aber das Geld klein. Aber je mehr man dann verdient, dann merkt man, das wird immer größer im Leben. Das nimmt immer mehr Raum ein. Und das Geld ist so entscheidend, ne? Was man isst. Wie du dich anziehst, hängt von deinem Geldbeutel ab, wie groß der ist. Wie du wohnst oder lebst, wo du in den Urlaub gehst, welche Sorgen du hast oder nicht und, und. Also es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Und wir müssen darüber reden, nicht nur weil es groß ist, sondern weil es Jesus immer wieder zum Thema macht. Und er zeigt die Macht des Geldes auf, aber auch die Chancen. Und er will uns helfen, so sehe ich immer die große Absicht von all dem, was ich in der Bibel lese, dass wir gut mit umgehen, aber dass sich die Liebe von ihm nicht zum Geld verschiebt, was leider viel zu oft passiert. Denn es gibt, würde ich sagen, kaum was, was die Menschen so blendet oder den Leuten was vorspielt, was es sein soll, als die Macht des Geldes. Also heute mal wieder so ein kleiner Beitrag zu dem Thema. Deswegen meine ich noch gleich zu klären, was kann die Predigt oder der Text heute leisten. Also ich hoffe, dass er dich aus einer vielleicht manchmal so von den Medien oder so, hat man manchmal das Gefühl, wenn du nicht viel Geld hast oder da nicht was so darstellen kannst, dann musst du unzufrieden sein, weil wer nur viel Geld hat, der ist zufrieden. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr wird klar, nee, das ist genau umgekehrt. Man kann tief glücklich, zufrieden im Leben sein, auch wenn man wenig hat und mit umgehen kann. Ich glaube, die meisten Christen dieser Welt auch, also nicht nur in Deutschland, überhaupt auf der ganzen Welt, sind nicht die Reichen, sondern sind ganz normale Menschen mit einem normalen oder vielleicht mit einem kleinen Geldbeutel, aber eigentlich glückliche Menschen, weil wir Jesus doch haben. Und dass das so bleibt, das ist eigentlich der Hauptaspekt oder der Grund, warum uns immer wieder erinnert. Und wir werden wieder hoffentlich über das Thema mal reden, weil es einfach so groß ist und so viel zu sagen geht, aber hoffentlich kommt der ein oder andere Aspekt, den du vielleicht da mitnehmen kannst. Und natürlich heute, muss ich sagen, ist ein harter Text, ist wirklich ein harter Text. Also ist keiner, der so wirbt oder einem erstmal so ein gutes Gefühl hinterlässt, sondern heute werden krasse Konsequenzen benannt. Also heute ist mal Gott ganz ehrlich, ein prophetischer Text, wo Gott was aussagt über Menschen, die mit dem Geld auf einer völlig falschen Spur sind. Also wir kriegen heute wirklich den Blick Gottes serviert, wenn einer das Geld jemand voll in Beschlag genommen hat. Und deswegen eine große Warnung, und da nehme ich jetzt einen zweiten Vers dazu. Das ist mein erster Vers heute, das ist mein Dagobert-Duck-Vers. So habe ich den überschrieben. Ja. Ich finde, das ist, der kommt aus 1. Timotheus 6, Vers 10. Und das ist mein Dagobert-Duck-Vers. Also ich habe leidenschaftlich früher Donald Duck gelesen und als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich tatsächlich, hey, dieser Bibelvers, da musst du einfach Donald Duck lesen und den Dagobert und dann kapierst du, wie ein Mensch tickt, wenn die Geldliebe ihn wirklich gepackt hat. Ja. Da sagt Paulus, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige trachten und haben von dem Glauben abgeirrt sind und sich selber mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also es ist ein ganz, ganz spannender Vers, finde ich, weil hier von einer Pflanze oder von einem Baum die Rede ist, wo das Böse ist. Also das ist so die Pflanze oder ein Baum. Und normalerweise will ja jeder, dass was wächst, was erhalten wird, dass was aufblüht, gell, dass was groß wird. Aber jetzt in dem Fall ist die Frage, wie kann das tot werden? Also wie kann das Böse absterben? Und damit was tot wird, musst du die Wurzeln kappen. Wenn du von oben absägst, dann wächst du wieder nach. Also du musst die Wurzeln abschneiden. Eine Wurzel des Bösen, was unser Leben, ich würde sagen, auch unzufrieden und unglücklich macht. Und der Dagobert Duck, also ist für mich nicht der glücklichste Mensch auf dieser Welt, ja. Wenn du den so liest. Und das Böse meint es auch nicht gut mit uns, sondern interessant ist, dass die Geldliebe, die eben so eine Wurzel ist, dass sie uns Schmerzen zufügt und durchbohrt. Und es ist das gleiche Wort, wo es heißt, dass Jesus am Kreuz durchbohrt worden ist. Krass, oder? Also Geld, ihr merkt schon, wenn einer das Geld so einen riesen Stellenwert im Leben bekommt, dann wird es dir Schmerzen zufügen. Und deswegen darf es nicht unterschätzt werden. Und Jesus hat an vielen Stellen sehr positiv, Matthäus 6, darüber geredet. Aber heute mal ein Text aus Jakobus, wo, finde ich, sehr ehrlich ist. Mir hilft, die Welt zu verstehen, in der ich lebe. Und gleichzeitig auch mal sagen, okay, Stefan, hab einen Blick da drauf. Es steht in Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Und er widersteht euch nicht. Ein krasser Text, oder? Da muss man erstmal, boah, also hier wird einfach mal nicht schön geredet, hier wird einfach auf den Punkt gebracht. Und hier werden die Schmerzen über den Reichtum genannt und die Illusion, finde ich, die wirklich da dahinter steckt. Und das ist für uns alle so wichtig, auch wenn es scheinbar hier nur die Reichen angeht. Also die meisten, die ich hier kenne, also es ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, vielleicht weiß ich es nicht, ja, aber vielleicht ist jemand hier mehrfacher Millionär, aber wir sind eher alles normal aus hier, ja. Aber die Gefahr, ja, vielleicht wird es ja mal irgendwie in deinem Leben, dass du zu viel Geld kommst, weil eigentlich träumt ja schon mal jeder davon. Also, als Kind zumindest schon mal Millionär zu sein, oder? Villa am Strand, großes Auto, tolle Urlaube, dicke Goldkette, die habe ich leider nicht mehr gefunden, unsere Spielkette, sonst hätte sie mich umgehängt hier. Man träumt mal im Leben von diesem großen Ding, der Reichtum, der irgendwie immer dargestellt wird und dann jetzt die totale Ernüchterung. Beim Geld ist es wie bei allem in dieser Welt. Auch das Geld zerfällt. Also echt bitte, auch das zerfällt. Aller Reichtum verfault, wird zerfressen und das ist ja so die große Trauer bei uns Menschen, dass wir einfach gerne was aufbauen. Gerne was aufbauen und irgendwann im Leben merkt man, ja, okay, aber dann interessiert es keinen mehr oder das zerfällt. Ja, ein Freund von mir ist an seine Eltern gestorben, die haben jetzt erst wieder das Haus leergeräumt und dann den großen Container hingestellt und dann, was mal aufgebaut wurde, ist jetzt leer und wird verkauft. Ja. Das ist die harte Realität, nichts bleibt für die Ewigkeit und Jesus warnt uns, würde ich mal sagen, davor gar nicht da reinzukommen, in diese Trauerspirale und so festzuhalten an dem, was da alles wäre, sondern das wieder locker zu lassen und wegzulassen und rauszukommen, weil man kann es nicht aufhalten, alt zu werden, man kann auch nicht aufhalten, dass sich der Reichtum auflöst. Jedes Auto, jeder Ring, jeder Oldtimer, jede Ferienwohnung, jede Handtasche wird mal nichts mehr wert sein und wird dann keiner mehr wollen. Auch wenn manches scheinbar wertvoller sogar ist, vielleicht als momentan, ja. Aber wir werden alle sterben und das finde ich Hammer. In der Schweiz gibt es so manche Friedhöfe, die genau das ausdrücken, dass am Ende eigentlich alle gleich sind. Und zwar gibt es da zum Beispiel den Friedhof von Jaun. Wenn du da beerdigt wirst, dann brauchst du da nicht viel raussuchen, was du vom Grabstein willst, weil das ist vorgegeben. Die sind alle gleich, ja. Nur in den links und rechts vom Kreuz noch eingeschnitzt, was du so ein bisschen vom Beruf warst. Aber das symbolisiert eigentlich, dass der Tod, das, was vielleicht vorher so scheinbar glänzend und toll war, am Ende eigentlich aufgehoben wird, ja. Und deswegen sagt Jesus vielleicht auch zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Also dieser Reichtum, das ist weg, das ist verpufft, das geht kaputt und bringt nichts mehr. Ja? Vor allem meine Generation, als ich zähle mich noch zu den großen Sammlern, Münzen, Ü-Ei-Figuren, Modellautos, Kuckucksuhren. Und ich habe mal mitgebracht hier eins meiner Briefmarkensammlungen. Ich habe gedacht, ey, echt schweren Herzens, aber für 200 Euro würde ich es verkaufen hier heute. Jemand 200 Euro wert? Also wirklich, gab es Kataloge, wo du nachgucken konntest, was die Briefmarken wert sind. Hat man gedacht, Mann, da habe ich was im Safe, würde ich bei der Sparkasse abgeben, da habe ich was fürs Alter. Ah, danke schön, David. Ja, dann. Die nimmst du auch mit, ja, das wechselt schon. Ey, es ist doch die harte Realität, was hat da manche gedacht, was wert sei und am Ende war es nichts. Ja. Verpufft, ist wirklich verpufft. Ja. Vieles ändert sich auf der Welt. Und da leben in manchen Kulturen die Menschen einfacher, da in Papua-Neuguinea zum Beispiel. Da sind die nicht so wie wir, die was aufbauen müssen, was vorbauen. Ist ja bei uns einfach auch so von der Natur her so üblich und ist auch nicht schlecht, sich was aufzubauen im Leben. Und ich will das auf keinen Fall, ich mache ja das genauso. Aber trotzdem nicht alles draufzusetzen, sondern auch wieder loszulassen und keine falsche Sicherheit zu haben. Der Entscheidende ist nämlich, bei Gott eigentlich sein Vertrauen zu setzen. Also, wenn die Motten, wenn alles zerfrisst, Gott ist meine Sicherheit. Das ist meine Sicherheit. Abhängig bleiben von ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Und je lockerer das Geld sitzt, ja, das ist auch so eine Gefahr, desto wahrscheinlicher ist, dass auch mein Vertrauen zu Gott abnimmt. Und das ist so eine große Kunst, glaube ich, gut Geld zu besitzen und trotzdem ein riesen Vertrauen zu Gott sich zu bewahren. Aber daher noch mehr. Und so fand ich es cool an diesem Friedhof, dass alle gleich sind, dass eigentlich klar wird, wenn ich das Bild nochmal angucke, der Wert eines Menschen, kannst du nicht mal am Friedhof darstellen, sondern der Wert eines Menschen geht vom Kreuz aus. Der geht von Jesus aus. Das ist die zentrale Botschaft. Ja. Mein Wert ist bei Jesus und nicht, wie es normal der Fall ist. Weil, auch wenn es sind wir alle, ich bin da auch ein Teil davon, natürlich, wir alle versuchen über Äußerliche, über vieles unseren Wert zu steigern. Ganz plagiativ, sage ich mal, aber durch Äußerlichkeiten, durch Materielles, durch das, wie wir uns kleiden, wie wir uns darstellen, ja, das ist so das Übliche, was Menschen eigentlich schon machen. Und das Bittere ist, dass sie das oft, und das ist jetzt das Zweite, was uns Jakobus hier warnt, auf Kosten anderer geht. Vers 4, stellt euch vor, es ist Sommer, das Getreide goldgelb, es muss geerntet werden, die Lohnarbeiter stehen bereit, kommen vielleicht aus dem Ausland, bei uns wäre es eher so die Spargelstecher, die Erdbeerenpflücker, die Kirschenernter, Tagelöhner, Menschen, die einfach nicht so viel Fähigkeiten haben, aber ihre Hände. Und schaffen dafür von morgens bis abends, damit sie ein bisschen Geld verdienen. Den ganzen Tag hart in der Sonne und dann abends, normalerweise werden die dann Tag für Tag damals ausbezahlt. Aber der Chef kommt nicht. Dann drückt er sich vielleicht noch drumherum, schickt seinen Vorarbeiter und sagt, irgendwelche fadenscheinigen Argumente, dass er heute nicht zahlt. Ihr seid nicht fertig geworden, ihr seid zu langsam, das ist zu wenig, die Qualität stimmt nicht. Nee, also heute auf keinen Fall, wenn dann vielleicht noch morgen, wenn es gut macht. Ja. Und die Tagelöhner, die nicht schon drei Gehälter, sagen so Finanzmeister, drei Gehälter ist gut, wenn du auf dem Konto hast, so ein bisschen im Voraus, ja, gibt dir Sicherheit. Die sind am Verzweifeln, weil sie nichts haben. Die sind auf diesen einen Geld für den einen Tag darauf angewiesen, dass das kommt. Und so spielt der Reiche seine Macht aus, so fies auf Kosten anderer. Bereichert sich und zahlt nicht dafür. Und das ist nichts Neues, das gibt es schon tausende Jahre davor, dass Menschen gerne sich bereichern auf Kosten anderer. Und das Krasse finde ich, dass Gott da nicht mitmacht. Also dass er seinem Volk der Juden, aber den Christen immer wieder schon sagt, nein Leute, das darf nicht sein. Deswegen setzt er schon zu Zeiten Mose diese klare Regel, den Kleinsten, den Einfachsten, den Ärmsten zu schützen. Wenn es heißt in 5. Mose, du sollst den Bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken. Sei er einen von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Lande, deinen Toren wohnen. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig danach. Wenn deine ganze Familie da ist und wartet, dass er heimkommt und was zum Essen mitbringt und er sagt, ich habe nichts gekriegt, stellt euch das vor, damit er nicht über dich zum Herrn schreit und Sünde an dir ist, so schreibt hier Mose. Diese Verzweiflung, da bleibt dir nur noch über, zu Gott zu schreien, weil andere sich auf Kosten der Armen vermehren. Und der Mensch ist damals wie heute dasselbe. Ganze Unternehmen, also ich kenne wirklich Leute, die sind bankrott gegangen, weil sie für ihre Arbeit nicht bezahlt wurden. Haben kleine Bauunternehmen, haben ein Haus für jemanden gebaut und dann hat er nicht bezahlt. Ist auf seinen ganzen Kosten sitzen geblieben, bankrott angemeldet, weil Leute nicht bezahlt haben. Große Investoren dann kommen und dann die normalen Handwerker drücken und die Sachen nicht ausziehen. Und das löst nicht nur emotionalen Stress aus, sondern einen riesen Frust, Wut über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Verzweiflung, ich würde sagen, hat sogar schon Selbstmorde gegeben. Deswegen mein Fazit zu diesem Punkt: Leb nicht auf der Kosten anderer. Schau, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst und zwar rechtzeitig und fair. Natürlich darf man was reklamieren und machen alles im Rahmen, ja. Aber nicht auf Kosten anderer leben. Das soll ja bei Christen sichtbar sein. Ich finde, da gibt es so viele gute Sprüche in Deutschland: Leben und leben lassen. Ja, das ist genau das. Einfach fair sein. Und dann lieber mal seinen Geldbeutel kleiner machen, seine Wünsche einstampfen, damit ich die nicht auf Kosten anderer erfülle. Und so macht uns Jakobus jetzt am Ende nochmal deutlich, wie Geld den Charakter verdirbt, ein Machtmittel ist, welches die Geschichte von Menschen kaputt macht. Das ist eigentlich jetzt der traurige Schluss. In Vers 5 und 6. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet, an einem Schlachttag, also an dem Tag, wo eigentlich schon fast Ende ist. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Er kann das gar nicht. Da hat er gar nicht das Selbstbewusstsein, das Auftreten, das Geld, um das durchzusetzen, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir an dem Anklage, war ganz oben angekommen. In meiner Bibel steht viermal drin, ihr habt. Und Gott bewertet das Leben der Reichen, die er vor Augen hat und als Gerichtsurteil spricht fünfmal gescheitert. Und wer sich in der Bibel auskennt, kommt vielleicht auf die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Wenn ihr den Text mal lest und diese Geschichte dann lest, dann wird vieles klarer. Also lohnt sich mal, lohnt sich. Also das Erste, was hier angesprochen wird, ihr schwelgt. Ich habe meine Frau gefragt, Deutschlehrerin, wo spricht man denn noch von Schwelgen in Deutschland? In Erinnerungen, ne? In Erinnerungen schwelgen. In Erinnerungen schwelgen heißt, ach, man driftet ab, am besten zu zweit in die Vergangenheit, taucht ein. Oh, weißt du, Hildegard, wo wir am Strand lagen, spazieren waren und dann kam da dieser hübsche junge Mann vorbei und ah, und damals noch, ja. Oder die WM 1954, oh Mann, war das genial, wir saßen am Radio da nachts und haben gehört und dann in der Vergangenheit schwelgen, hängen bleiben, die wird dann meistens verklärt, ist doppelt so schön, als sie wirklich war. Aber das ist Schwelgen, ja. Und deswegen hier ein üppiges Leben führen in Saus und Braus. Als Schwabe eigentlich schwierig, ne? Nur wenn keiner hinschaut. Aber das meint ihr hier eigentlich. Also es ist schwierig, über das Thema zu reden, weil es so, so moralisch klingt, gell? So macht einem ein schlechtes Gewissen, wenn man sich am Leben freut. Also ich muss sagen, ich hasse Moral wirklich. Sondern es sagt halt einfach Gott hier. Es ist ein Unterschied. Und aber interessant, dass genau das so propagiert wird. Und ich glaube, das ist eine Warnung, sich da nicht blenden zu lassen, wenn man, vor allem vielleicht an die jüngere Generation, wenn man so in die ganzen YouTube-Channel und Insta-Stars, wenn du da reingehst, da wird ja genau das propagiert. Ja? Wenn dann so viele Insta-Stars nach Dubai auswandern und dann wird da dieser Luxus dargestellt und wie das da toll ist in Dubai und was man hier alles machen kann und da die Kinder. Und der Wahnsinn, da wird vor allem dieses propagiert, als wenn das das Schönste wäre und jeder, der im Backnang bleibt, Opfer. Ich würde sagen, Quatsch hier, viel schöner hier. Ja, aber so kommt es ein bisschen rüber. Ja. Also es geht um einen Lebensstil, der irgendwie Gott vergisst, und nur noch denkt, es ist Leben genießen, ich und ich und ich. Und ich würde sagen, das ist dann der Fall, wenn es wirklich im Leben nur noch um mich geht. Wenn ich irgendwie die Welt um mich herum, die Menschen vergessen habe. Und jetzt zu merken, wo ich da stehe, das ist ja so der Punkt, die Frage, wo stehe ich jetzt da? Haben wir überlegt, wie kriege ich das raus? Wie kriege ich das raus? Eine Möglichkeit wäre, glaube ich, wenn du nicht mehr beten kannst. Also Gebet ist immer super, finde ich, weil wenn ich bete und wenn ich Zeiten nehme mir zum Beten, da bin ich ja mit Gott in Kontakt und dann spricht er in mein Leben hinein. Und wenn Gott spricht, dann warnt er auch und dann hinterfragt er auch oder dann hinterlässt er manchmal vielleicht auch ein komisches Gefühl. Wenn er daran Interesse hat, dass das nicht in meinem Leben passiert, dann wird er mich in irgendeiner Weise darauf aufmerksam machen, damit ich dann was korrigieren kann. Und deswegen auch hilfreich, die Bibel natürlich zu lesen, weil mich dann Gott einfach zurückholen will auf die richtige Spur. Also Gebet, da redet Gott ganz viel. Wenn du betest, wirst du was hören. Wenn du die Bibel liest, wirst du was hören. Sonst kann es, ich hoffe natürlich nie, dass es bei uns auch hier der Fall sein wird, so hoffnungslos werden. Das ist schon krass, wenn es heißt, ihr habt eure Herzen gemästet, also an dem letzten Tag so, das ist so der Tag, bevor ihr den letzten Atemzug macht, müsst ihr noch alles haben bis zum Schluss, das Gericht Gottes. Und so macht er in Vers 6 dann nochmal zum Schluss deutlich, wie ausgeliefert man eigentlich ist, wenn man kein Geld hat. Verurteilt, getötet und er widersteht nicht. Wisst ihr, wer Geld hat, der kann vor Gericht ziehen. Der kann Anwälte bezahlen, der hat einen langen Atem. Und mit getötet meint hier so eine Mordanklage, wirklich Menschen eigentlich am Ende zerstört. Und das ist ganz oft so, dass Menschen wirklich verzweifelt sind, ihr ganzes Leben ruiniert sind über die Ungerechtigkeit dieser Welt, die ihnen widerfahren ist. Und so ist unser Text ein Umkehrruf oder eine Warnung, würde ich sagen, an Christen wie Nicht-Christen. Und ich würde dich beglücken wünschen, wenn du reich bist oder wirst. Vielleicht durch einen guten Job, vielleicht durch einen Sechser im Lotto, eher unwahrscheinlich, aber vielleicht durch ein Erbe oder so, keine Ahnung. Aber trotzdem mit gut umgehen kannst. Und ich glaube, diese Texte, das, was uns Jakobus hier nennt, betrifft nicht nur die wirklich viel Geld haben, sondern alle ganz grundsätzlich. Wir müssen mehr über das Geld reden, wie man gut damit umgeht. Es geht um diese Spannung zwischen Großzügigkeit und Verantwortung. Verantwortungsvoll mit umgehen, sich was aufbauen, aber nicht dran hängen, wieder loslassen können. Sich keine falschen Sicherheiten aufbauen, die einem nur was vorspielen. Großzügig sein mit sich selber, auch mit anderen. Und immer wieder klar sein, nichts bleibt für die Ewigkeit. Lass mal wieder los, lass mal wieder los, um frei zu werden für das Wesentliche im Leben. Loslassen, um Zeit zu haben mit Menschen. Loslassen, um nicht zu ersticken im Besitz. Loslassen, damit es kein Machtmittel wird. Und manche musste jetzt loslassen. Durch die Überschwemmung. Ich war da in Schöntal. Und dann ist schon hart, wenn du da so anpackst und man da so in den Container reinwirft, weil halt mal ein Meter Wasser im Keller stand. Und der schöne Ausblick, dieser Hang, dann dein Leben lang da genossen hast und dann da das Wasser kommt in deinen Keller, alles, was da drin war, kaputt macht, der zeigt, es ist einfach so schnell alles mal kaputt. Ja. Aber eins bleibt immer, und das ist so mein Schlusspunkt, eins bleibt immer. Und das ist, finde ich, ich bin von Jesus geliebt. Das bleibt immer. Dass du so unendlich wertvoll bist, dass er sein Leben gegeben hat für dich. Und du kannst dir diese Liebe nicht kaufen, das ist das Allerbeste. Er kann sie dir auch nicht verdienen. Du kannst sie dir auch nicht mit Intelligenz oder mit Leistung, mit irgendeinem Einsatz, irgendwas dazu beitragen, dass dir ein Teil wird, sondern du kannst sie einfach nur kostenlos empfangen. Die ist kostenlos, nicht billig. Die ist kostenlos. Und gleichzeitig das Wertvollste, was es auf dieser Welt gibt, die Liebe Gottes. Und das Beste noch, die gießt er aus in unser Herz. Und wenn du das mal erfahren hast, wenn die dich ausfüllt, wenn die dich groß macht, wenn du deinen Wert daraus bekommst, dann wird alles andere ein Witz sein im Vergleich zu dem. Und ich dachte jetzt, bevor ich fertig bin, lasse ich uns mal eine Minute Stille. Und vielleicht so eine Minute, um mal wieder Abstand zum Geld zu bekommen. Und das am Monatsanfang, wo alle das große Gehalt hoffentlich bekommen haben. Innerlich mal das Geld loslassen, um Gottes Liebe in dein Leben hineinzulassen. Vielleicht aber deine Minute, um deine Geldsorgen bei Jesus abzuladen. Du vielleicht nicht weißt, wie es werden soll. Vielleicht ist das auch ein Anfang, Jesus. Ich weiß gerade echt nicht, wie. Mach du da was. Und dann bleib da nicht bei dir, sondern red dann mit Jesus und hoffentlich auch mit anderen. Ich wünsche mir auch in unserer Gemeinde, dass wir einfach ganz normal miteinander reden, auch über Geld. Wie kommst du mit deinem Geld klar? Wie magst du das? Wie kann ich damit klarkommen? Das braucht und so weiter. Mann, da sind wir doch dazu da, dass wir einander helfen. Wie kriegt man dieses große Thema gut in den Griff? Also deine Minute mit Jesus. Und ich ende dann mit einem Gebet. Jesus, du siehst uns in dieser Welt. Du kennst die, du weißt die Welt, was genau hier abgeht und tickt und wie groß das Böse ist, Herr. Und du weißt, wie es uns geht und wie das ein großes Thema sein kann in unserem Leben. Und wie es manchmal zu wenig ist oder mal zu viel. Danke für die Warnungen und die Ernüchterungen, die davon auch ausgehen. Und erfülle uns stattdessen mit deiner Liebe. Gib uns Weisheit, damit umzugehen, mit dem Geld. Lass uns vor deiner Liebe so viel Zufriedenheit ausgehen, dass sich so viel auch in unserem Verhalten ändert. Gib uns einen Selbstwert, der so dominiert und bestimmt ist von dir, Herr. Nimm uns die Angst auch vor reichen Menschen und gib uns auch da Selbstbewusstsein. Und wo Unrecht geschieht, sorg dafür, dass der Arme zu seinem Recht kommt, Herr. Und darum bitten wir dich, in Jesu Namen. Amen.